auch wenn der Mittwochsgottesdienst nicht so reich besucht ist. Aber es sind die Treuen, die kommen. Es sind die, die das Verlangen nach Gottes Wort haben. Die, die einfach mehr sich wünschen, als nur so kurz mal eine kurze Andacht zu haben. Und darum wird es auch heute Abend gehen. Wir sind ja in den Sendschreiben und wir sind da schon seit Wochen, Monaten. Ich war eine Zeit lang auch nicht, ich war unterwegs und dann kam ich zurück und wir waren immer noch bei den Sendschreiben. Sicherlich jetzt schon 2 Monate, dass wir hier in den Sendschreiben sind. 7 Sendschreiben, die dem Johannes auf der Insel Patmos offenbart worden sind. Er war dort in der Verbannung und dort hat er Jesus gesehen und Jesus spricht zu ihm und Jesus spricht zu den Gemeinden. Diese Sendschreiben sind ja die Worte Jesu an 7 Gemeinden. Ich habe ein Bild mitgebracht oder auch wieder vergessen, ich weiß es nicht, hatte aber keine Zeit, das hier hochzuspielen. Wenn ihr so anschaut, die Karte anschaut, wo die Gemeinden liegen, ist es sehr interessant. Jesus macht so einen fast Ringsumschlag. Die Gemeinden liegen genauso wie hier beschrieben, so Ephesus am Meer, dort fängt das an und dann geht das in den Norden und dann kommt es wieder in den Süden. Und dann ist der Kreis, ein bisschen Kreis fehlt dann da. Also praktisch so ringsum und genauso chronologisch handelt Jesus die Gemeinden ab. Und das waren die Gemeinden, wie sie waren. Es ist nicht irgendwie was Theoretisches, über das Jesus hier spricht. Er spricht zu den Gemeinden und er spricht in ihre Situation hinein. Genau das, was für sie wichtig war, das sagt er den Gemeinden. Er sieht durch das Äußere hindurch und er sieht in das Innere hinein. Und er offenbart den Gemeinden da, wo sie Schwierigkeiten haben. Aber auch ermutigt auch die Gemeinden, die in Schwierigkeiten sind und die denken, oh, wir schaffen es nicht. Ey, das ist alles zu heavy. Das ist alles zu viel. Jesus sagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe für dich eine Tür geöffnet. Und es wird sie keiner schließen können. Glaub mir, auch wenn es sehr schwer zu sein scheint, bleib einfach dran. Und jetzt kommt Jesus zu der letzten Gemeinde. Und das ist die Gemeinde in Laodicea. Es waren verschiedene Gemeinden. Und jetzt kommt er zur letzten Gemeinde. Gemeinden, bei denen Jesus kritisieren musste, Gemeinden, wo Jesus ermutigt hat. Und meistens war es so, dass Jesus etwas zu kritisieren hatte, aber auch sehr viel Ermutigung hineingebracht hat. Nur nicht bei dieser Gemeinde. Es ist eine schwere Gemeinde und trotzdem, denke ich, ist es sehr wichtig für uns, das zu sehen, weil die Gemeinden, die Jesus hier beschreibt, spiegeln auch die Landschaft in unserer Zeit irgendwo wider. Es ist nicht so, vor 2000 Jahren waren diese Gemeinden und ja, gilt für uns nicht mehr so richtig. Nein, das, was Jesus hier den Gemeinden sagt, das findet sich in unserer Zeit auch wieder. Wenn wir dann in die Landschaft der Gemeinden schauen, dann können wir sehen, wie in verschiedenen Gebieten ähnliche Situationen sind, wie hier beschrieben. Und ähnliche Worte gebraucht werden, wie auch hier beschrieben. Ja, und jetzt hier diese Gemeinde in Laodicea. Hier heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Dies sagt der, Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf einen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns mal zusammen beten. Lieber Vater, danke dafür, dass wir diesen Gottesdienst dir bringen dürfen. Danke, dass du hier zu uns redest, und wir bitten dich, dass du wirklich unsere Herzen anrührst, dass du schenkst, dass dein Wort uns das sagt, was du heute Abend vorhast. Wir bitten dich um Gnade und Führung und Weisheit, bitten dich, dass du redest. Amen. Ja, Jesus spricht zu dieser Gemeinde. Und er sagt, sprichst du dem Engel der Gemeinde in Laodicea? Da gab es einen Engel. Engel sind nicht immer Frauen. Oft denkt man so, Engel, Engelchen, so ein nettes weibliches Wesen. Nein, Engel sind nicht nur Frauen. Es gibt sicherlich auch weibliche Engel. Aber die Engel, die hier sind, die Botschafter, das ist ja das, was es bedeutet. Messenger, einer, der eine Botschaft rüberbringt. Das sind die Engel, das sind die Boten, an die Jesus sein Wort richtet. Und es gab so einen auch in Laodicea. Es gab einen Pastor wahrscheinlich dort, zu dem Jesus ganz besonders redet. Es gab dort eine Gemeinde. Und zu dieser Gemeinde redet er. Laodicea wird nicht das erste Mal hier erwähnt. Einige Gemeinden, von denen wissen wir gar nicht, außer dass wir in der Offenbarung davon lesen. Aber über Laodicea lesen wir in dem Kolosserbrief. Und es ist interessant, wiederum fehlt mir diese Karte, von der ich jetzt gerade gesprochen habe. Es ist interessant, dass Laodicea und Philippi ziemlich nah beieinander lagen. Da waren nur etwa vielleicht 10 Kilometer weite Strecke voneinander entfernt. Also die waren ziemlich nah. Eine Stadt hier, damals waren die Städte nicht so riesig, wobei Laodicea eine große Stadt war. Das will ich nochmal gleich erklären. Aber zunächst einmal in Kolosser 2, Vers 1, und hier heißt es, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die ich nicht von Angesicht gesehen habe. Also Paulus sagt in Laodicea, da gibt es eine Gemeinde und ich weiß davon. Aber ich habe euch nicht, oder ich habe sie nicht gesehen. Weder die Leute in Kolosse habe ich gesehen, noch in Laodicea, noch in, da gibt es noch eine Stadt gleich in der Nähe, Hierapolis oder sowas. Das waren so drei Gemeinden, die sehr nah beieinander waren. Und Paulus sagt, ich habe euch nicht gesehen, aber ich schreibe euch diesen Brief. Und das Interessante ist, dass Paulus sowohl an die Kolosser einen Brief schreibt, so auch zu den Laodiceern. Diesen Brief haben wir nicht. Später haben Leute behauptet, dass sie irgendwie so Fragmente gefunden haben, einen Brief nach Laodicea. Aber naja, wer es glaubt, man weiß es nicht. Wir haben ihn nicht in der Bibel. Und das hat sicherlich auch einen Grund. Es ist natürlich schön, viele Briefe zu haben, Aber wir haben ja das, was wir brauchen. Gott hat uns die Information gegeben, die wir brauchen. Nicht die Information, die wir gerne hätten. Und also Johannes schreibt, wenn man das über Jesus nur aufschreiben würde, das würde Bücher füllen. Es ist aber uns nur selektiv was gegeben, in den vier Evangelien. Und genauso auch in anderen Büchern. Es sind uns die Bücher gegeben, die Gott für uns haben wollte. Der Heilige Geist hat genau gewusst, was wir brauchen und hat uns diese Bücher gegeben. So haben wir eine gute Sammlung von Büchern und die sagen uns alles, was wir brauchen für unser ganzes christliches Leben. Was wir brauchen, ja, Gottes Segen dir. So, und jetzt hier nochmal in Kolosser Kapitel 4, da spricht er noch einmal, es gibt vier Verse, wo Laodicea erwähnt wird und wir lesen uns diese Verse und zwar jetzt in Kapitel 4 gibt es gleich mehrere Erwähnungen. Ab Vers 12, da heißt es, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist. Also der kam wahrscheinlich aus Kolossea. Und hier heißt es dann weiter, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Also hier erwähnt er diese drei Gemeinden. Und die waren alle, wie gesagt, nur so 10 Kilometer voneinander entfernt. Die waren nicht sehr weit voneinander. Und dann heißt es weiter, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas und 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird. Und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Hier sehen wir, dass auch Laodicea einen Brief bekommen hat. Das ist die einzige Erwähnung, dass ein Brief auch an sie geschickt worden ist. Und die sollten die Briefe einfach auch, also die sollten beide Briefe eigentlich lesen. Paulus war da, ja, es gab ja keine Fotokopierer oder sowas, dass er dann einen Brief dahin und dahin schicken konnte. Also hat er einen Brief dahin geschrieben, hat gesagt, aber liest auch gegenseitig die anderen Briefe, dann habt ihr alle Informationen. Das ist sehr praktisch, wenn man jetzt Tinte sparen muss und nicht die Zeit hat, alles doppelt zu schreiben. Also Laodicea war eine Stadt, zu der Paulus einen Brief geschrieben hat. Das Interessante ist, er erwähnt so in dem Vers 17, er spricht über einen Archippus und dass er Acht haben sollte auf den Dienst, den er empfangen hat. Und vielleicht war Archippus einer von diesen Leuten, der aus Laodicea kam. Und dort diente. Und Paulus sagte ihm, sorge dafür, dass du den Dienst erfüllst. Sei nicht lässig bei der Erfüllung des Dienstes. Seh zu, dass du den Dienst, den du empfangen hast, auch wirklich das, damit dienst. Und das spricht davon, dass wahrscheinlich dieser Archippus nicht unbedingt so, vielleicht war er ein bisschen träge. Vielleicht war es ihm schwer gefallen, so wirklich voranzugehen. Und Paulus sagt, ey, Junge, leg los, mach's, sprich aus das Wort. Es ist dir gegeben worden, damit du es aussprichst, dass du nicht das zurückhältst. Und wir werden gleich auch sehen, warum vielleicht das so ist. Diese Stadt Laodicea, die ist etwa 250 vor Christus gegründet worden. Ein König Antiochus hat diese Stadt gegründet und hat dieser Stadt den Namen abgeleitet von einer Frau gegeben. Seine Frau hieß Laodike und dann wurde die Stadt Laodicea genannt. Es gab aber 7 Städte, die er so genannt hat. Also er mochte seine Frau und hat dann alle Städte, die gegründet wurden, gleich nach dem Namen seiner Frau genannt. Und um sie uns zu unterscheiden, da wurde gesagt, Laodicea am Lykos. Lykos war ein Fluss. Und man sagte dann, okay, es gibt ja hier Frankfurt am Main und Frankfurt an der Oder. Also um sie zu unterscheiden, wurden dann die Flüsse, die dabei flossen, so als Kriterium genommen. Und diese Stadt, die lag ein bisschen höher. Das war so eine Erhöhung vom Fluss und da war so eine Hochebene und da wurde diese Stadt gebaut. Die Stadt wurde mit Mauern gebaut, aber sie hatten ein Problem. Sie brauchten Wasser. Und diese Stadt war überhaupt nicht gut, sich vor Belagerung zu schützen, weil sie brauchten Wasser. Das Wasser musste zu ihnen geführt werden. Und es gab da Aquädukte, die dann das Wasser da hineinführten. Die kamen dann von den Bergen. Auf den Bergen waren heiße Quellen. Und von diesen Quellen wurde das Wasser hineingeführt. Ihr könnt euch vorstellen, dass heiße Quellenwasser in die Stadt ist nicht unbedingt so appetitlich. Und das werden wir dann auch im Text sehen. Jesus nimmt nämlich Bezug darauf. Er spricht darüber, weil das eine ganz praktische Bedeutung auch hatte. Diese Stadt, die war groß. Sie brauchten viel Wasser, wenn man das so wollte. Wie gesagt, sie mussten das hineinführen, weil sie selber kein Wasser hatten. Und damit sie sich irgendwie schützen können, haben sie alle möglichen Kompromisse eingegangen. Sie sagten, bevor der Feind uns angreift, versuchen wir doch mal, das mit ihm zu regeln irgendwie. Damit wir nicht angegriffen werden, weil das war zu einfach. Man musste nur dieses Aquädukt kaputt machen und schon verdursten sie in der Stadt. Und das konnten sie nicht leisten. Also die Idee, mach Frieden mit deinen Feinden. Geh Kompromisse ein. Dann schaffst du es irgendwie zurechtzukommen mit den Leuten, die etwas gegen dich haben. Bestech sie doch ein bisschen. Und schon läuft's. Es war eine große Stadt. Und diese Stadt, die wurde, der Name, der heißt eigentlich auch Laodicea, was heißt Volksgerechtigkeit. Die Menschen dort hatten, vielleicht war es die erste Demokratie, sie haben das alles untereinander entschieden. Diese Stadt war eine sehr reiche Stadt und sie hatte ihren Reichtum zu verdanken ihrer geografischen Lage. Und zwar, wenn man irgendwie Waren von Osten nach Westen bringen wollte auch, oder auch umgekehrt, ist man immer bei Laodicea vorbeigekommen. Und die Leute haben dann immer dann gestoppt, irgendwie dort, und haben dann dort wahrscheinlich Handel getrieben. Und sie, durch diese Lage haben sie es geschafft, eigentlich ziemlich reich zu werden. Die waren sogar so reich, dass 60 nach Christus gab es ein Erdbeben und die Stadt wurde zerstört. Und dann boten die Herrscher an, dass sie unterstützen würden beim Aufbau Wiederaufbau der Stadt. Und sie haben gesagt, nein, wir wollen euer Geld nicht, wir haben genug. Und sie haben diese Stadt selber wieder komplett aufgebaut. Also sie waren so reich, dass sie unabhängig von anderen waren. Sie waren so reich, dass sogar auf einigen Münzen einige von ihren Leuten ihre Köpfe draufgekommen sind. Also sie waren sehr bedeutend. Es war eine bedeutende, reiche Stadt. Und es gab ein paar Gründe, warum das so war. Diese Stadt war bekannt für die Herstellung von Stoff. Oder besser gesagt, dort gab es schwarze Schafe. Und diese Wolle Aus dieser Wolle haben sie schwarze Kleidung hergestellt. Sie waren bekannt dafür. Sie haben großen Handel getrieben. Black is beautiful. Und so war Schwarz anscheinend eine Ware, die sie gut veräußern konnten und dadurch ihr Reichtum sehr stark sich angehäuft hat. Eine andere Sache war auch dort, und zwar wurde dort eine Salbe produziert, die gut für die Augen und Ohren war. Diese Salbe war sehr bekannt. Viele Leute wollten sie haben, haben sie dann in Massen abgekauft. Die wurde in einem Tempel hergestellt. Aber eben, die medizinische Versorgung dieser Stadt war außergewöhnlich gut, weil halt diese Salbe dort hergestellt worden ist und sie Doktoren hatten anscheinend, die sich damit auskannten und da das gut veräußern konnten. Und eine dritte Sache war, Laodicea war, jemand hat es so beschrieben, die Wall Street der damaligen Zeit. Dort gab es viele Banken. Sie waren eine Stadt, in der Geld eine große Rolle spielte. Und es heißt, dass in Laodicea mehr Millionäre lebten als sonst wo in den Städten. Es war eine sehr reiche Stadt. Und dort ist das Evangelium hingekommen. Noch eine Sache sollte man vielleicht auch mal betonen. In Laodicea gab es eine sehr große jüdische Bevölkerungsgruppe. Also sehr viele Juden lebten in Laodicea. Was wissen wir über die Gemeinde? Wir haben schon gesagt, gegründet nicht von Paulus, aber von Leuten, die mit Paulus zu tun hatten. Und wir haben schon gesehen, dass das erwähnt wird. Aber aus diesen Versen geht hervor, dass es dort nicht unproblematisch war. Es gab dort Probleme. Zur Zeit, als jetzt die Sendschreiben geschrieben worden sind, sind wahrscheinlich 30 Jahre vergangen. Das heißt, die Gemeinde war 30 Jahre alt. Und jetzt spricht Jesus zu dieser Gemeinde. Und das Interessante ist, was Jesus sagt. Zunächst sagt er, dass sein Name Amen ist. Ich lese noch mal ganz genau. Das sagt der Amen heißt. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Jesus nennt sich Amen. Interessant. Wo hört man das Wort Amen? In der Kirche. Am Schluss der Gebete. Amen heißt, eigentlich heißt es Amen wahrlich, wenn wir jetzt in den Evangelien lesen, besonders in Johannes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dann heißt es im Griechischen Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ist Amen. Amen hat auch die Bedeutung, dass man so sagt, so sei es. Eine Bestätigungsformel. Und Amen wird meistens vorne oder am Ende des Satzes gebraucht. Es ist das letzte Wort meistens. Und wenn Jesus hier zu dieser Gemeinde spricht und sich Amen nennt, dann sagt er den Leuten auch, es ist das wahre Wort, aber es ist das letzte Wort, das ich jetzt zu euch rede. Es ist so wie sozusagen der Schuss vor den Bug. Das nächste Mal bist du abgeschossen. Der Amen redet hier. Derjenige, der jetzt zum letzten Mal wirklich zu euch redet. Ein wichtiges Wort, wichtig für sie zu begreifen, wer hier mit ihnen redet. Wichtig für sie zu begreifen, es ist kein Spielen. Hier redet jemand, der es wirklich meint. Und er wird nicht mehr lange damit herumspielen. Es ist das letzte Wort. Es ist so wie sozusagen die letzte Mahnung. die hätten sagen können, okay, ich reagiere darauf oder, oh, ich bin froh, jetzt sind die ganzen Mahnungen vorbei. Wir wissen nicht, wie die Gemeinde reagiert hat, aber wir wissen, dass das ein sehr ernstes Wort war. Aus 2. Korinther 1, 20, da lesen wir, oder in 2. Korinther 1, 20, da spricht Paulus von dem Amen und er ist da sehr deutlich. Hier heißt es, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. In Jesus, in Gott ist das Ja, in ihm ist das Amen, in ihm ist das letzte Wort. Gott ist Ja und Amen für uns. Er ist für uns und er ist das Amen für uns. Und der treue und wahrhaftige Zeuge, er ist jemand, der von Wahrheit spricht. In Sprüche 14, Vers 5, ich zitiere es einfach nur, ein treuer Zeuge lügt nicht. Er ist ein treuer Zeuge. Er ist treu in seinen Zeugnissen. Ein wahrhaftiger Zeuge. Er meint es auch wirklich. Sein Zeugnis ist Wahrheit. Und dann heißt es, unter Anfang der Schöpfung Gottes. Jesus ist der Schöpfer. Einige sagen, oh, hier steht geschrieben, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das heißt, Jesus ist die erste geschaffene Person. Es heißt hier Anfang wie auch Ursprung der Schöpfung Gottes. Arche ist das Wort und das heißt auch Ursprung, Anfang oder Ursprung. Und wir lesen, dass durch ihn alles geschaffen worden ist. Gerade in Kolosser Kapitel 1 und Kapitel 2 wird immer wieder gesagt, durch ihn ist alles geschaffen worden. Er ist derjenige, er ist das Instrument der Schöpfung. Oder wenn wir auch in Johannes 1, Vers 3 lesen, wird das auch gesagt. Da wird ja auch das fast genauso ausgesprochen, am Anfang war das Wort. Da geht es auch um diesen Anfang. Und in Vers 3 heißt es, dass durch ihn alles geschaffen worden ist. Genau heißt es, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wo ist Vers 3? Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden. Also am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und dann heißt es dann später, alles ist durch ihn entstanden. Er ist der Ursprung der Schöpfung. Durch ihn ist alles entstanden und er redet hier. Dieser redet hier zu dieser Gemeinde. Und was sagt er dieser Gemeinde? Als erstes sagt er ihnen, ich kenne deine Werke. Und das ist so gut zu wissen, Jesus kennt uns. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Jesus es sagt. Er sagt das zu vielen Sendschreiben oder vielen Gemeinden bei den Sendschreiben. Ich kenne deine Werke. Ich weiß um dich. Ich kenne dich ganz genau. Gott kennt uns. Im Psalm 139, Vers 1 und 2. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Der Herr kennt uns. Er kennt unsere Bemühungen. Er kennt unsere Werke. Er weiß genau, was wir tun. Und offenbar gab es etwas in Laodicea, das er kannte. Er kannte da Werke. Ich weiß nicht, welche Art dieser Werke waren, aber Jesus sagt, ich kenne das. Er sagt das auch zu uns. Ich kenne deine Werke. Das dürfen wir auch genauso auf uns beziehen. Er weiß ganz genau, was wir tun. Er weiß ganz genau, welche Beweggründe wir haben. Er kennt alles um uns. Er kennt uns. wir sagen oft, oder wir mögen vielleicht sagen, ja, wie kann Jesus das wissen, was ich denke? Ja, wir haben es gelesen. Du kennst meine Gedanken von Ferne. Du weißt ganz genau, was ich denke. Jesus kennt uns. Aber dann kommt das Erschreckende. Und dann heißt es hier, ich kenne deine Werke, Komma, dass du weder kalt noch heiß bist. Ich kenne deine Werke und ich sehe, ey, geht gar nicht. Ihr erinnert euch an die Predigt am Sonntag, geht gar nicht. Jesus sagt, geht gar nicht. Es ist nicht, sind nicht die Jünger, die, über die Jesus das sagen muss, ey, das könnt ihr nicht machen. Hier ist es Jesus, der das über eine Gemeinde sagt. Geht nicht. Eure Werke sind weder heiß noch warm. Genauso wie diese komische Flüssigkeit, die ihr aus den Bergen dort bekommt. Wenn sie dort in der Stadt angekommen ist, dann war sie sowas wie, was weiß ich, 32 Grad warm. Und dieses Zeug zu trinken, also schmecken tut etwas anderes. Das schmeckt nicht unbedingt. Sie mussten dieses Zeug trinken. Aber genauso wie sie mit großem Ekel dieses Wasser getrunken haben, genauso sagt Jesus, so seid ihr. Ihr seid nicht heiß noch kalt, ihr seid irgendwo dazwischen. Ihr taugt für gar nichts. Mit euch kann man nichts Vernünftiges machen. Und Jesus sagt dann, und das ist dann auch so interessant, Jesus sagt, wenn ihr kalt wäret oder heiß, dann könnte ich was mit euch anfangen, aber so wie ihr seid, geht nicht. Das kann ich nicht vertragen. Er sagt dann Worte wie, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien. Eklig. Ihr taugt für nichts. Und meine Frage war, was hat sie dazu gebracht, dass diese Gemeinde so lau geworden ist? Was ist es, dass diese Gemeinde so lau gemacht hat? Sie waren in einer großen Stadt. Sie waren wohlhabend. Was ist es, was diese Gemeinde so lau gemacht hat? Ja, sie haben von der Welt gelernt. Sie haben gelernt, Kompromisse einzugehen. Sie haben gelernt, auch geistlich Kompromisse einzugehen. Sie wollten etwas gelten in der Stadt. Also haben sie das eine oder das andere einfach übernommen. Sie wollten nicht anstößig sein, also haben sie aufgehört, über Sünde zu sprechen, haben sie aufgehört, über die Ewigkeit zu sprechen, haben sie angefangen, einfach nur ein schönes Evangelium den Leuten zu bringen. Vielleicht waren sie auch, sie konnten sich ja auch alles leisten. Ich weiß nicht, ob sie eine große, gute Kirche dort hatten. Die anderen Menschen, die mussten sich in den Häusern versammeln. Die mussten Schutz irgendwo suchen. Viele wurden verfolgt. Wir lesen das bei den anderen Sendschreiben. Diese konnten sich wahrscheinlich eine gute Kirche leisten. Mussten nicht auf Holzbänken oder Holzstühlen sitzen. Sie hatten weiche Stühle. Sie konnten sich weiche Stühle leisten. Sie hatten viel Geld. Sie konnten sich einen guten Pastor leisten, jemanden, der mindestens PhD hat. Sie konnten sich auch jemanden leisten, der gut reden konnte, der eloquent in der Aussprache war, der begeistern konnte, der nach ihren Ohren reden konnte. Sie konnten sich solche Menschen leisten. Sie konnten sich alle Mitarbeiter leisten, die sie brauchten oder wollten. Sie hatten Geld. Geld war nicht das Problem. Sie waren reich. In dieser Stadt waren außer den Sklaven alle Menschen reich. Es gab dort so viele reiche Menschen. Und das sind doch wahrscheinlich einige zu Christus gekommen. Und sie konnten sich vieles leisten. Und so wollten sie die anderen nicht verärgern und haben ihr Evangelium entsprechend den Lüsten der Menschen gewandelt. Und wenn ich das sage, erinnert es nicht uns ein wenig an unsere Zeit, wo man über bestimmte Sachen in den Kirchen nicht mehr redet, wo man die Kirche so gemacht hat, dass es eine Volkskirche geworden ist, wo sich jeder wohlfühlen kann, wo die Kanzlerin auch predigen kann und es ist gut und wo auch Leute, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben, predigen können. Es funktioniert auch. Es kommt nicht drauf an. Man hat alles Mögliche akzeptiert. Man hat sowieso es gelernt, mit Kompromissen zu leben. Also so hat man das Evangelium so gemacht, dass es gut passt. Und letztendlich ist es eine leere Religion geworden. Letztendlich ist es etwas geworden, was keinen Inhalt hat. Und es ist so schwer, jemanden zu motivieren, der meint, dass er gut genug ist, der von sich denkt, er hat es ja und doch nicht lebt, so wie es sein sollte. Und so spricht Jesus auch in die Gemeinde in Laodicea und möchte ihr sagen, ey Leute, mich ekelt vor eurer Art von Religion. Ihr habt keine Wärme. Ihr habt auch keine Kälte. Bei euch ist alles so halb gut oder auch halb schlecht. Es ist alles halbherzig. Es ist nichts Brennendes dabei. Bei anderen Gemeinden sagt er, ihr habt eine kleine Kraft, aber ich habe euch eine Tür geöffnet. Hier sagt er, bei euch gibt es nichts. Es ist alles nur Wischiwaschi. Euer Glaube ist so fade. Da hat kein Mensch Lust drauf. Und Jesus sagt, ich am wenigsten, ich möchte es am liebsten ausspucken. Wenn ich euch sehe, wenn ich sehe, wie ihr lebt, wenn ich sehe, wie ihr Umgang habt, ich möchte euch ausspucken, ich möchte euch gar nicht bei mir behalten, weil ihr nicht wirklich klar lebt. Frage ist, wie ist unser Leben? Haben wir Profil? Kann man christlich ein Profil in uns erkennen? Kann man Jesus in uns erkennen? Sprechen wir über die Wahrheiten der Bibel? Sprechen wir gerne darüber? Sprechen wir gerne über Jesus, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind? Möchten wir gerne, dass andere ja mit Feuer gepackt werden, wenn wir, ich meine nicht, dass Feuer vom Himmel kommt, sondern Feuer im Herzen entsteht und man, wenn man in unserer Nähe ist, merkt, das ist doch so schön, mit Leuten zu reden, die wissen, wovon sie reden. Wir hören heute viel davon, dass Menschen sich zum Islam konvertieren, weil sie sagen, das Christentum hat uns doch gar nichts zu geben. Da ist doch nichts. Außer Toleranz habt ihr doch gar nichts. Was haben wir? Haben wir Jesus? Oder ist auch unser größtes Gut Toleranz? Oder Gleichgültigkeit? Oder Kompromissbereitschaft? Sind wir auch bereit, anzuecken mit dem Evangelium, wenn es sein muss? Oder möchten wir einfach nur, ja, Wohlstandsevangelium? Oder irgendwie, ja, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen und das ist dann alles okay. Jesus sagt, ey, Leute, wenn das so ist, dann kotzt ihr mich an. Dann ist euer Glaube nichts wert. Gar nichts wert. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du bist, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Die Gemeinde meinte, ey, uns geht's doch gut. Diese Gemeinde, die meint, ja, wir sind reich, wir haben das. Sollen wir ein Projekt organisieren? Ja, ich bezahle für das Projekt. Kein Problem, wir haben genug Geld. Knete ist nicht das Problem. Du meinst, du bist reich. Du meinst, du hast alles. Du brauchst gar nichts. Du hast eine Kirche, du hast einen Pastor, du hast die Leute, die dir gefallen, die du immer gut bezahlst, damit sie das tun, was auch dir gefällt. Du meinst, du hast alles. Und dann sagt Jesus: Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Die haben so eine schöne Kirche und sehen nicht, dass sie voll elend sind. Die sind blind für sich geworden. Die sind blind dafür geworden, was Jesus für wichtig erachtet. Sie haben alles, aber sind blind. Genauso wie die Menschen heute in unserer Zeit. Blind. Meinen, ja, ich bin getauft. Ich gehe zur Kirche. Ich bin lutheranisch. Ich bin katholisch. Und ich habe auch genug Geld. Und Jesus sagt, du merkst nicht, dass du vollkommen elend bist, dass du arm, blind und entblößt bist. Genau das, womit sie sich geprallt haben. Arm, sie waren reich dort in der Stadt. Blind, Augensalbe, sie haben die Augensalbe dort, damit die Menschen sehen können. Sie selber sind blind, entblößt. Sie produzieren die besten Klamotten. Und Jesus sagt, ihr seid vollkommen nackt. Ihr seid entblößt, ihr habt gar nichts. Und dann sagt er, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist. Jesus, kaufen, kann man Heil kaufen? Von mir Gold kaufen, das geläutert ist? Jesus sagt, ja, du musst das aufgeben, woran du festhältst. Du sagst, du bist reich. Du sagst, du hast viel Geld. Das musst du abgeben, damit du das Gold kaufen kannst, was ich dir geben will. Du musst all das abgeben, womit du dein ganzes Leben so festgemacht hast, womit du meinst, dass du stark bist. Das musst du abgeben, damit ich dir das Richtige geben kann. Und zwar, damit ich dir geben kann, Gold, das geläutert ist, im Feuer geläutert ist. Damit du wirklich reich wirst. Und weiße Kleider, nicht diese schwarzen Klamotten, die du trägst. Weiße Kleider möchte ich dir geben. Du musst deine schwarzen Klamotten ausziehen, weil die dich nicht kleiden. Das Kleid der Gerechtigkeit, das weiße Kleid, das möchte ich dir geben. Das sollst du anziehen. Lass das, was du hast, liegen. Kriege von mir weiße Kleider. Damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Ey, diese Augensalbe, die ihr da habt, die macht euch blind. Die hat euch blind gemacht. Ich möchte euch die richtige Augensalbe geben, damit du wirklich sehen kannst. Ich möchte, dass du siehst. Ich möchte, dass du bekleidet bist. Ich möchte, dass du reich bist, aber nicht reich an den materiellen Dingen, die diese Welt dir gibt. Werde reich an den Dingen, die ich dir gebe. Und diese weiße Klamotten, diese Salbe von Gott, dieses geläuterte Gold, das kann uns die Welt nicht geben. Ja, sie haben hier Gold, sie haben hier Designer, beste Marken, Klamotten. Sie haben hier Medizin. Aber was wir brauchen, ist Jesus. Was wir brauchen, ist das, was er uns gibt. Nicht das, was wir uns irgendwie selber erarbeiten können, sondern was er uns geben möchte. Und er möchte uns so viel Gutes geben. Und dann sagt er weiter, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Gott spricht jetzt zu dieser Gemeinde. Er sagt, das, was ihr tut, das ist so ekelhaft. Aber ich spreche zu euch und ich überführe euch. Ich möchte euch züchtigen. Ich möchte, damit ihr erkennt, dass ich euch lieb habe. Das Wort Liebhaber ist hier Philio. Und Philio ist diese Freundschaft eines Freundes. Ich bin euer Freund, sagt Jesus. Ich bin nicht euer Feind, der zu euch jetzt hier redet. Ich möchte euch nicht das Schlechteste jetzt hier einreden. Ich bin euer Freund. Ich wünsche mir das Beste für euch. Und dann sagt er, so sei nun eifrig und tue Buße. Das Wort eifrig heißt, sei heiß. Tue Buße, werde heiß. Ich wünsche mir, dass du heiß bist, dass du Buße tust. Und dann sagt er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das war der Vers, der mich damals zu Jesus geführt hat. Es gibt so ein Bild in der St. Paul's Cathedral in London. Das Bild, wie Jesus an der Tür steht oder wie ein Mann an der Tür steht und anklopft. Also als gemalt, als der Künstler das gemalt hatte, da kamen Leute zu ihm und die sagten, ey, da ist ein Fehler an diesem Bild. Der fragte, ja, wo ist denn der Fehler? Er sagte, ja, du hast eine Tür gemalt, aber du hast keine Klinke da hineingemalt. Er sagt, das ist aber Absicht. Diese Tür, die kann man nur von innen öffnen. Und Jesus sagt uns, ich stehe hier und klopfe an dein Herz. Du musst dein Herz öffnen. Und das Schreckliche ist, Jesus sagt, ich bin draußen. Hier ist die Gemeinde von Laodicea und ich bin draußen. Ich muss draußen anklopfen. Ich bin gar nicht mehr drinnen. Aber ich möchte drinnen sein. Und das sagt er auch zu uns in der Gemeinde heute in der Welt. Ich möchte in dir drinnen sein. Und das Interessante ist, er sagt, er ist draußen vor der Gemeinde, aber er klopft bei uns an die Tür. Jesus ist in der Gemeinde nur dann, wenn er bei jedem Einzelnen im Herzen ist. Und Jesus sagt, ich möchte da rein. Ich möchte in dein Herz. Ich möchte das Zentrum deiner Beweggründe sein. Ich möchte derjenige sein, von dem alles ausgeht. Ich möchte derjenige sein, der mit über dein Leben verfügen kann. Du lebst in einer Stadt, die so viele Kompromisse angegangen ist. Werde du jemand, der für mich steht. Werde du jemand, der klar ist. Werde du doch jemand, der ein Profil hat, bei dem man sehen kann, dass, sagt Jesus zu uns, dass ich bei dir im Herzen bin. Du lebst in dieser Welt. Diese Welt ist so verdorben. Die Menschen sollten, Jesus sagt das zu uns, mich in dir erkennen können. Das möchte Jesus. Das möchte er so gerne auch in Laodicea, dass sie wieder dahin kommen, dass sie wirklich klar sind. Und da heißt es, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf einen Thron gesetzt habe. Jesus sagt, ey, wenn du überwindest, hier, neben mir, auf meinem Thron, da darfst du dann sitzen. Ich habe eine Position für dich. Ja, die Jünger Jakobus und Johannes, die Mutter kam und sagte, oh, schenke doch, dass meine Kinder, meine beiden Söhne zu deiner Rechten, zu deiner Linken sein können. Und Jesus sagt, oh, diesen Platz hat Gott für jemanden vorbereitet. Und Gott sagt uns hier, für wen er vorbereitet diesen Platz hat. Für die, die überwinden. Für uns, die wir trotz all den Einflüssen dieser Welt sagen, Jesus, ich folge dir. Du alleine sollst mein Leben dirigieren. Du alleine hast die Zügel meines Lebens in deiner Hand. Und du sollst mich führen. Dann sagt Jesus, dann hast du deinen Platz an meiner Seite. So wie ich mich zu der Seite meines Vaters gesetzt habe, so wirst du zu meiner Seite sitzen. Ich wünsche mir, dass du überwindest. Und wir überwinden nur dann, wenn wir einen klaren Weg mit Jesus gehen. Der letzte Satz heißt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns zusammen beten. Lieber Vater, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du zu uns redest. Danke, dass du uns meinst und dass du uns siehst. Danke, dass du jeden Einzelnen siehst und kennst. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, Jesus, dass wir uns nicht anstecken lassen von den ganzen Dingen dieser Welt. Dass wir uns nicht überrumpeln lassen von den Lüsten dieser Welt. Herr, schenke uns, dass wir einen klaren Weg mit dir gehen. Schenke uns, dass wir ja in der Nachfolge dir treu sind. Dass wir ein klares Evangelium verkündigen. Dass wir nicht diesem Trend dieser Zeit folgen, Jesus. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns viel Gnade schenkst. Und ich danke dir, Jesus, dass du auch hier sagst, dass du das Mahl mit uns feiern möchtest, wenn wir dir auftun. Und Jesus, wir möchten jetzt gleich das Abendmahl feiern und wir bitten dich, Jesus, dass wir wirklich uns hineinbegeben in das, was für dich wichtig ist. Dass wir in der Andacht und im Gedenken an das, was du für uns getan hast, das Abendmahl feiern. Danke, Jesus, dass du für uns, für deine Gemeinde gestorben bist. Dass du uns geliebt hast. Danke von ganzem Herzen, dass du einen großen Preis für uns bezahlt hast. Und Jesus, wir bitten dich, dass wir doch nicht, ja, dieses Große, was du für uns getan hast, einfach sausen lassen. Jesus, wir bitten dich, dass wir das schätzen und dass wir in Ehrfurcht vor dir wandeln und mit dir leben, Jesus. Verherrliche du dich bitte in unserer Mitte. Und ich danke dir von Herzen, Jesus, dass du hier bist. Amen.